Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß in Bamberg. Herr Linka, ich habe ein paar Schlagzeilen gefunden. Der DAX knackt die 15.800 Punkte nach EZB-Zinsentscheid. Börsenhoffnung auf Zinspause hält an. Märkte im Banne des FED-Zinsentscheides, Ernüchterung nach FED-Zinsentscheid. Was war denn jetzt bitte das Ernüchternde gestern Abend?
Also zunächst mal guten Mittag, Herr Groß, und an alle Zuhörer. Ja, Sie haben natürlich jetzt die Schlagzeilen der letzten Tage schön subsumiert und haben es schön auf einen Nenner gebracht. Wir hatten eine sehr ereignisreiche Woche, also nicht nur heute, sondern auch die gesamten letzten Tage. Wir müssen das, wie Sie mich auch immer kennen, etwas strukturiert angehen. Nachdem die EZB den Spagat weiterhin vollzieht und wahrscheinlich den letzten Zinsschritt noch gemacht hat, haben die Amerikaner sehr, sehr weise gehandelt und haben eine Pause eingelegt. Zu der Ernüchterung kommen wir gleich. Und heute, überraschenderweise, sehr erfreulich, hat die SNB ebenfalls eine Pause eingeläutet und hat diesen eigentlich von 75% der Ökonomen erwarteten Zinsschritt nicht vollbracht. Zu diesem Entscheid kann man der SNB, das Kürzel für Schweizerische Nationalbank, eigentlich nur gratulieren. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem ganz wichtigen Punkt in puncto Ernüchterung. Man hat natürlich nicht erwartet, dass die Zinsen gesenkt werden. Man hat vielleicht etwas freundlichere Kommentare seitens von Herrn Paul erwartet. Deswegen diese Ernüchterung, Dollar etwas stärker, das war ja zu erwarten. Man muss sich natürlich, Sie wissen ja aus meinen Gesprächen mit Ihnen aus den letzten Monaten, ich war nicht ein Freund der Leitzinsanhebungen, Stichwort Japan. Japan beweist es mit Bravour, dass es auch anders geht, weil wir eine Inflation haben, die schlichtweg durch Zinserhöhungen nicht in den Griff zu bekommen ist. Es ist die Energiepolitik, es ist die Lieferkettenproblematik, es ist natürlich der Krieg in der Ukraine, was sowohl emotional als auch fundamental und rational natürlich Auswirkungen auf den Markt hat, Stichwort Lebensmittelpreise. Das ist die Entlastung der Unternehmen, das ist das Chaos, speziell in Deutschland, was die Grünen-Politik angeht. Und das ist genau das, wo man den Hebel ansetzen muss. Und das sind die Punkte, womit die Inflation gelöst wird. Und sicherlich nicht durch weitere Zinserhöhungen, denn diese würgen die Wirtschaft ab. Und die Konjunktur reagiert nicht mehr sensitiv auf diese Zinsanhebungen. Und das ist für mich quasi so ein kleines Summary dessen, was die letzten Tage passiert ist. Und das ist auch ein Ausblick auf das, was die nächsten Monate die Märkte noch zu bieten haben werden.
Sie sprachen an die Schweizerische Nationalbank, also die SNB. Das war eine Überraschung gewesen. Also viele hatten gedacht, auch hier wird man nochmal anheben. Ja, jetzt macht man eine Zinspause bei 1,75%. Das ist ein sehr niedlicher Leitzins. Die Inflation ist ja in der Schweiz auch relativ niedlich. Wie war denn das Wording von Thomas Jordan, also dem Chef der SNB? Wie hat er denn seinen Schwenk begründet? Weil bei der letzten Sitzung, ich erinnere mich, das klang so, als ob da noch was nachkäme.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass hier in der Schweiz im Moment sehr, sehr viel passiert. Wir haben drei hochkarätige Abgänge gehabt bei der Finanzmarktaufsicht. Das hat ein bisschen im Moment für Fragezeichen gesorgt, wenn nicht für mehr. Dann haben wir natürlich die Situation, dass immer mehr die Diskussion aufkommt, dass die Funktion der SNB quasi wie so eine Königsanstalt, die quasi waltet, wie sie will. Und der Jordan kam immer mehr unter Druck in der letzten Zeit. Warum? Weil der Stichwort ist einfach, das ist ein sehr gutes Beispiel, so wie die EZB im Moment ein Spagat halten muss zwischen Abwürgen der Konjunktur und Bekämpfen der Inflation. Hier ist es etwas ähnlich, aber anders gelagert, nämlich die SNB muss einen Spagat schaffen zwischen dem extrem teuren Schweizer Franken und auf der anderen Seite eine Inflation, die im Moment absolut im Zielbereich ist, nämlich die Kernrate bei 1,5% oder sogar noch minimal drunter. Das heißt also, die SNB hat die Inflation in die gewünschte Range gelenkt. Und jetzt kamen natürlich die Stimmen immer mehr. Was es hieß, eine sehr lange Zeit, die Schweizer Wirtschaft steckt das problemlos weg. Die Leitzinsanhebungen, ja, das ist gar kein Thema. Und der starke Schweizer Franken und der schwache Euro, der schwache Dollar setzen der Wirtschaft nicht zu. Und die Stimmen wurden immer lauter, dass genau das in den Mittelpunkt rückt. Steigende Mieten, steigende Hypotheken ebenfalls. Darum ist dieser Zinsschritt der SNB absolut sicherlich mutig, aber er ist absolut richtig. Und die Schweizer Wirtschaft wird es dem Herrn Jordan und der SNB auf diesem Wege definitiv danken.
Nimmt jetzt die Zinsentscheidung von heute dem Schweizer Franken so ein bisschen was vom Höhenflug?
Natürlich tut sie das. Wir sehen es ja heute. Der Dollar und der Euro ist nahezu 1% stärker. In der Spitze war es von 1%, jetzt sind es noch 0,7. Der US-Dollar ebenfalls über 0,5% stärker. Das tut natürlich sehr gut. Da sieht man auch daran, dass heute die Schweizer Börse von Minus ins Plus gedreht hat. Jetzt hat die Gewinne etwas abgegeben, natürlich auch durch die Futures, durch die Vorzeichen in den USA. Aber grundsätzlich ist es natürlich für die Märkte, für die Stabilität und auch gerade für die Entlastung der Mieter, für die Entlastung der Hypothekennehmer und gerade für die Exportwirtschaft, für den Tourismus, ist es natürlich schon extrem wichtig, den Schweizer Franken im Schach zu halten. Denn ich muss das immer wieder wiederholen. Ich will unsere Zuhörer nicht langweilen, aber wir haben auch sehr, sehr viele Zuhörer, die nicht so versiert sind. Und da ist es immer wieder nötig zu sagen, ein amerikanischer Investor rechnet in Dollar, ein europäischer Investor rechnet in Euro, ein Schweizer Investor rechnet in Schweizer Franken. Das bedeutet natürlich, dass wenn der Schweizer Franken abschwächt, heißt es gleichzeitig, dass demgegenüber der Euro und der US-Dollar steigen. Somit steigen auch die Investitionen in diesen Währungen und somit ist es natürlich für den Schweizer Bürger, der in Schweizer Franken rechnet, freulich, wenn seine Auslandsinvestments mehr wert sind. Und das muss man am Ende des Tages auch wiederum von der Gegenseite aus betrachten. Das natürlich für einen Ausländer, der in die Schweiz kommt und macht Ferien, will Skifahren, möchte eine Swatch-Uhr kaufen oder eine teurere Uhr, das spielt keine Rolle, dass natürlich da der Schweizer Franken Gift ist. Und genau das Gleiche gilt auch für die schweizerische Exportwirtschaft.
Also bei mir reicht es gerade mal für ein Schweizer Taschenmesser. Aber was macht denn die Börse momentan? Also man könnte jetzt sagen, sie bewegt sich seitwärts. Man könnte auch sagen, fast was Depressives an sich. Und dem Depressiven zuzurufen, ja lach doch mal wieder, das ist ja völlig sinnlos. Ist denn der Markt in so einer Phase? Warum ist er denn so depressiv?
Nein, es ist überhaupt nicht sinnlos. Es ist überhaupt nicht sinnlos, Herr Groß, dem kränkelnden Markt zu sagen, lach mal wieder. Absolut nicht, denn der Markt war in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte immer mal am Kränkeln. Und er hat immer mal schlechte Laune. Und er ist immer mal, wie im Moment, so eine Mischung aus lethargisch oder sogar depressiv. Das ist alles richtig. Wir hören nur negative Nachrichten, wir hören nur Zinssorgen, wir hören nur Inflationsprobleme, nur Krieg in der Ukraine, China, Taiwan, China und all diese Probleme, die müssen wir nicht einzeln wiederholen. Und es hieß ja plötzlich, und Sie sehen ja, wie schnell die Medien und wie schnell die Stimmung umschwenkt. Wir haben eine Rallye, man deckt sich ein, man hat die neuen Allzeithöchstände vor Augen. Und ich habe es letztes Mal mit dem Herrn Heinrich besprochen, auch mit Heiko Thieme in seinem Club, wo ich zu Gast sein durfte, kam dieses zur Sprache. Ich sehe diese Rallye nicht. Ich subsumiere nochmal für die Zuhörer, für die neuen Zuhörer. Es gibt ja im Moment diese magischen Seven oder diese Magic Seven. Das sind die Titel wie Netflix, wie Nvidia, also die Hightechs oder Apple, Amazon, Google, Meta. Ja, das waren ja schon fast alle. Tesla fehlt noch. Diese Rallye hat sich ausschließlich auf diese Titel erstreckt und nur diese Titel haben tatsächlich diese Rallye angeführt. Der breite Markt überhaupt nicht. Es war eine homogene Rallye in einem einzigen Segment, aber nicht nur, dass der Markt zwischen diesen Segmenten unterscheidet, sondern sogar in diesem spezifischen Segment auch unternehmensunterschiedlich entscheidet. Und das zeigt auf der einen Seite eine gesunde, rationale Haltung des Marktes, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, kann von einer Rallye überhaupt keine Rede sein. Und genau, wie gesagt, ist das diese Phase, dass nach den horrenden Verlusten letztes Jahr gab es einige selektive Eindeckungskäufe und dann diese Rallye in diesem einen Segment künstliche Intelligenz, US-Technologie und das war's. Das heißt also, der Markt ist in einer depressiven Verfassung, aber wir beide wissen eines, die Marktteilnehmer, er wird nicht in dieser depressiven Stimmung bleiben. Das hat die Geschichte uns gelehrt. Glaskugeltechnisch wäre es zu sagen, wann er aufwacht, aber was ganz klar ist, dass er aufwachen wird. Und wenn jemand steht und sagt, naja gut, wenn der Markt aufwacht, kann ich immer noch rein und dann ist es immer noch Zeit genug. Auch da hat uns die Geschichte eines Besseren gelehrt, nämlich, dass diejenigen dann stehen und wundern sich plötzlich über neue Allzeithöchststände und sie sind immer noch an der Seite und da, wie gesagt, kommt dieses von mir sehr gerne benutzte Wort Wall of Worry oder über diese sogenannte gehasste Rallye. Und in so einer Situation sind wir jetzt. Und zum Abschluss, eine Rallye wird in einer Depression geboren. Mit einer immer besseren Stimmung pflanzt sie sich fort, um dann irgendwann einmal in einer Euphorie zu sterben.
Ja, da macht man sich dann irgendwo Gedanken. Wann kommt jetzt der Prinz und wird Dornröschen wach küssen? Und irgendwann merkt man dann, die ist ja schon längst wach, die ist ja schon beim Zähneputzen. Geben Sie uns doch an der Stelle mal ein Update. Was ist mit der Credit Suisse? Die UBS hat ja im März die Taumeln Credit Suisse geschenkt bekommen. Hatte sie übernommen. Was ist jetzt die Lehre? Was hat sich getan? Vielleicht ja auch, um sowas in Zukunft zu verhindern.
Ein großes Thema in der Schweiz, in der Tat, was Sie sprechen. Es sind ganz wenige Male die Situation aufgetreten, dass eine PUC einberufen wird, eine parlamentarische Untersuchungskommission. Das ist zum Thema CS der Fall gewesen. Sie wissen ja, dass an dieser Rettung beteiligt war der Schweizerische Nationalrat, die Finanzmarktaufsicht und die Schweizerische Nationalbank. Und es ging dort um sehr, sehr umstrittene Entscheidungen. Die umstrittenste war eigentlich, warum haben Aktionäre Geld bekommen und Obligationshalter, dass der Kollokationsplan nicht eingehalten wurde, dass diese AT1-Anleihen, dass diese Additional Tier-Anleihen oder Coco-Bonds abgeschrieben wurden. Es kursierten in der Presse halt diese Mitteilungen. Das wurde übrigens auch an dem Tag der Konferenz, als es passiert ist, nur mit einem Nebensatz erwähnt. Es wurde abgetan, es sind hauptsächlich institutionelle Investoren und nach dem Motto, wenn jemand 9% Zinsen kassiert, dann muss er auch mit diesen Risiken rechnen. Das trifft so alles nicht zu. Ein großer Teil dieser Obligationen, die ebenfalls abgeschrieben wurden, waren 3% Obligationen und da gibt es Klagen, Sammelklagen, die laufen, Vorbereitungen und so weiter. Man hört darüber relativ wenig. Wir werden abzuwarten haben, was da passiert. Fakt ist, dass dadurch natürlich eine Supermacht, ein Supertanker entstanden ist, nämlich die UBS und das wird schon mit großer Sorge und mit großer Aufmerksamkeit medial betrachtet, weil so eine Bank, die in Schieflage gerät, Gott behüte, da kann man eben nicht so einfach eine Rettungsmaßnahme starten. Das wäre alles zu groß und too big to fail, ebenfalls das Stichwort, weil eindeutig ist die Lehre aus diesem Desaster, dass dieses too big to fail halt nicht funktioniert hat. Aber das wäre ein Thema, über das wir noch bis morgen früh sprechen könnten. Es wird sehr, sehr stark beobachtet. Es wird sehr, sehr sorgfältig beobachtet, dass dieser Supertanker auch in der Spur bleibt. Und das ist ein sehr, sehr sensibles Thema, wie gesagt, was hier medial sehr große Beachtung findet.
Herr Linker, Sie sprachen das Stichwort oder das Thema künstliche Intelligenz an. Und mich wundert jetzt eine Schlagzeile, die ich gefunden habe. Kurzarbeit bei VAT. Das will in meinen Augen und Ohren gar nicht so richtig passen zu der Stimmung in der KI-Szene.
Die Märkte sind, ich möchte gerne den Chef unseres Anlagekomitees, Professor Thorsten Henz, zitieren. Die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch. Und VAT hat zunächst mal 6 Monate Kurzarbeit, die wurde jetzt um 3 Monate verlängert. Es gibt eine Flaute, gerade in diesem Segment, nämlich diesen spezialisiert auf Vakuumtechnologie, Halbleitertechnologie. Da ist VAT Nischenanbieter und weltweit sehr, sehr erfolgreich. Da sieht man, wie die Märkte oder wie die Börse diese Erwartungen vorwegnimmt. VAT ist natürlich explodiert, hat extrem stark zugelegt, hat aber in der letzten Zeit auch massiv wieder korrigiert. Natürlich nicht auf die Vorkrisenniveaus oder Vor-Corona-Niveaus, aber doch recht deutlich korrigiert. Das werden wir auch in unserem Echtgelddepot sehen. Man sagt aber, dass diese Flaute sich im Jahre 2024 in eine massive Nachfrage umstürzen wird. Und deswegen findet man das vernünftig, was VAT macht, nämlich Kurzarbeit. Nicht den Fehler zu machen, Leute zu feuern, um sie dann später wieder, Stichwort Fachkräftemangel, mühsam wieder einzusammeln, sondern einen absolut richtigen, vernünftigen Weg, Kurzarbeit. Und wenn die Nachfrage wieder steigt, wird die Kurzarbeit natürlich logischerweise wieder beendet. Und dann wird die Aktie auch zu, und davon bin ich überzeugt, zu neuen Höchstkursen wieder ansetzen.
Ja, Stichwort unser Echtgelddepot, gemeinsam vom Börsenradio und von der Aquif. Was hat sich getan? Wer ist rein? Wer kommt raus? Wie ist die Performance?
Also, wir haben seit unserem letzten Gespräch keine Veränderungen. Ich habe bewusst etwas Cash zurückgehalten, um Opportunitäten zu schaffen. Der Stand des Depots ist exakt 86.700 Euro. Das ist genau der gleiche Stand wie bei unserem letzten Gespräch vor gut 6 Wochen. Allerdings sind dann nochmal 1.000 Euro dazugekommen. Die muss man natürlich abdiskontieren. Also haben wir gegenüber unserem letzten Gespräch etwa 2-3% von der Spitze, die wir am 17.8. hatten. Da waren es auch 86.890. Also wir sind gleich etwa 2,5% schwächer. Dazu sagen ist, dass die Nvidia natürlich etwas korrigiert ist, an Wert verloren. Einige defensive Titel haben an Wert zugelegt, so wie beispielsweise die Mastercard. Das war sehr erfreulich. Die Swiss Life hat erfreulicherweise gut zugelegt. Das hat die Verluste kompensiert. Wie ich das schon sagte, bei der VAT bedingt durch Gewinnmitnahmen und wie beispielsweise in der Nvidia, wo wir auch einige Gewinnmitnahmen hatten. Deswegen gibt es da zu einem Echtgelddepot im Moment eigentlich nicht viel zu sagen, außer wir liegen immer noch um die 31% zeitgewichtet seit Beginn des Jahres und werden auch jetzt in absehbarer Zeit vielleicht 1-2 Zukäufe tätigen. Aber da stehen wir auch mit unserem Komitee eng in Verbindung und auch mit dem Dr. Perger, der ebenfalls uns da mit Research seitens der Research Partners genau unterstützt. Da will ich noch nicht vorgreifen, aber wir sind auf jeden Fall Gewehr bei Fuß und wenn wir die richtige Opportunität auch entdecken vom Timing her, dann wird sie natürlich ins Depot implementiert.
Überraschung in der Schweiz. Die Schweizerische Nationalbank überrascht mit einer Zinspause. Die Wirtschaft wird es danken, sagt Moimir Linker. Dankeschön für das Interview. Alles Gute nach Zürich.
Ich habe zu danken.
Börsenradio Network AG.